Sommerbibelschule 2025. Der erste Korintherbrief, Kapitel 1 bis 6. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt. Nachfolge praktisch, dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich darf euch 3 Wochen lang die Predigten der Sommerbibelschule 2025 präsentieren.
Mit diesen ganzen kleinen Dingen, die er uns tut und dieser großen Erlösung. Es ist Gnade. Wir sind geheiligt durch Gnade und wir dürfen aus Gnade leben. Halleluja. Und deswegen dankt Paulus. Und Gnade, ja, die zeigt sich auch immer praktisch. 1. Korinther 1, 5 und 6. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Die Gnade Gottes hat die Korinther reich gemacht. Und er nimmt jetzt hier in dem Fall erstmal 2 konkrete Gaben, die Korinther irgendwie ausgemacht haben. Sie sind reich gemacht an Rede und Erkenntnis, also am Wort und Erkenntnis. Ja, Rede, Wort umfasst irgendwie Predigt, Lehre, Zeugnis, seelsorgerliches Reden, so habe ich es mal für mich ein bisschen zusammengefasst. Und Erkenntnis, halt geistliche Zusammenhänge zu erkennen. Und irgendwie ist das auch ein bisschen typisch für die Korinther. Die Korinther, wir werden sehen, die haben das dann auf eine sündige Art und Weise pervertiert. Aber prinzipiell war es ja trotzdem eine Sache, die gut war bei ihnen. Dass sie einfach gut Erkenntnis hatten, also schlau waren und das auch noch gut verpackt rüberbringen konnten. Das war an sich in der Kultur der Stadt schon manchmal wie ein Sport. Dass man sich Rededuelle geliefert hat und rhetorisch andere ausgestochen hat. Das ist für mich immer so ein Beispiel eines guten Korinthers. Sorry, der ist noch nicht da, er kommt noch, der Anton Weidensdorfer, der wird ja eine Predigt halten. Wenn du mit dem mal diskutierst, es passiert immer ganz schnell, dass der ganz schnell einen rhetorischen Wortwitz einbaut, weil der dir irgendwas spiegelt, du manchmal schon fast sprachlos vor den stehst, nicht weißt, was du sagen sollst. So, das ist so ein bisschen so die korinthische Gabe. Anton ist kein Korinther, das werden wir dann noch sehen, wenn wir uns den ersten Korintherbrief weiter angucken. Aber so diese Person habe ich immer so ein bisschen vor Augen, wenn ich mir merke, hey, ja, die hatten es einfach drauf, gut zu reden und waren auch noch schlau in Erkenntnis. Ne, die konnten dich gut überzeugen. Und das hatten die, ne, ganz praktisch aufgegriffen, wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist. Genau, wir gehen gleich weiter. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an dem Tag unseres Herrn Jesus Christus. Die Korinther hatten an keiner Gnadengabe Mangel. Und das haben wir jetzt nicht dieses Jahr. 1. Korinther 12 gibt es ja so eine ganze Gabenliste, wo Paulus das nochmal irgendwie aufgreift. Ja, dass Jesus Gemeinde begabt, das ist Gnade Gottes. Das sind Gnadengaben. Und die Korinther hatten an nichts Mangel. Super. Die hatten dann das Problem, dass eine Gabe gedacht oder eine Person mit einer Gabe gedacht hat, ich bin besonders cool und die anderen sind besonders blöd. Das war so das Problem der Korinther. Aber so prinzipiell hatten sie erstmal alles und dafür dankt Paulus. Und das Ding bei den Gnadengaben ist halt das, dass wir als Christen alle von Gott begabt sind. Wir sind durch den Heiligen Geist begabt. Und das Spannende an diesen Gnadengaben ist, dass wir die bekommen, dass Gott in uns wir hatten das bei dem Epheserbrief, da hatten wir eine Predigt darüber, ich glaube, die gibt's auch noch, den hört ihr euch nach, vom Ben Fitz, der hat es sehr schön erklärt, dass so Persönlichkeit, Gabe, die wir bekommen haben, unsere Biografie irgendwie, dann uns was reifen und formen lässt, der Heilige Geist benutzt das dann, um uns halt für eine spezielle Aufgabe vielleicht auch zu begaben. Und das Spannende daran ist, dass Gnadengabe nie einen Selbstzweck hat. Also irgendwie leben wir in einer Zeit des Individualismus, wo dieses Wort Gnadengabe immer so diesen Touch hat, naja, irgendwie habe ich vielleicht nicht so eine schöne Gnadengabe wie jemand anders und deswegen fühle ich mich defizitär. Das liegt halt daran, dass wir halt gerne das Gefühl haben wollen, etwas Besonderes zu sein. Aber hey, ja, du bist besonders, weil Jesus hat dich begabt. Aber gleichzeitig bedeutet Gnadengabe, dass du dich in den Dienst rufen lässt. 1. Petrus 4, Vers 10 ist so ein Vers, hey, wir sind begabt und wir sollen damit einander dienen. Ne? Gnadengabe bedeutet, aneinander zu dienen. Und die Korinther, die hatten damit ihre Probleme, die haben sich übereinander erhoben. Denn wenn jemand halt besonders gut reden konnte oder jemand in der Leitung war, hat er das irgendwie ausgenutzt gegenüber den anderen. Und hey, das sollte nicht so unter uns sein. Die Korinther hatten an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Dieser Punkt, das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwarten, also dass Jesus wiederkommt, das ist ein immer wiederkehrendes Motiv bei Paulus. Und gerade dann, wenn er uns dazu auffordert, ethisch richtig zu handeln. Auch hier haben wir wieder diesen Bezug in diesem Vers 8, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid. Dieses untadelig sein hat mit wieder heiligem Lebensstil zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir so leben, wie Jesus sich das vorstellt. Und das Spannende daran ist, dass Gott der ist, der Heilige Geist der ist, der in uns das bewirkt, dass wir das können. Also er festigt uns. Er wird uns festigen bis ans Ende. Deswegen ist dann diese Herausforderung, die da im Raum mitsteht, dieses Jesus kommt wieder, und im Matthäus-Evangelium zum Beispiel, hey, wacht und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Das ist kein Druck, weil wir wissen, dass Gott der ist, dass Jesus der ist, der uns festigt. Aber gleichzeitig, durch dieses Wissen, wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt, das nächste große Weltereignis, bedeutet das gleichzeitig auch, dass wir so leben sollen, wie Gott sich das wünscht. Also, dass du dir Gedanken darüber machst, wie du mit deinem Geld umgehst, dass du mit dem Sex bis zur Ehe wartest, dass du nicht mehr schlecht über andere redest, dass du dankbarer wirst, dass du mit dem, was du sagst, andere nicht mehr verletzt, sondern aufbauen willst. Punkt, 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 Punkt. Ne? Guck mal, jetzt sehr endlos lang machen die Liste. Das solltest du tun, weil du die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus erwartest. Und gleichzeitig darfst du wissen, dass der dich festigt, also der dafür sorgt in seiner Gnade, dass genau das in deinem Leben auch zum Vorschein kommt, der Jesus Christus ist. Vers 9. Jetzt will gerade nicht der Präsenter, vielleicht drückst du kurz weiter. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Das ist die zweite generelle Berufung für uns Christen. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Dieser Vers war einer dieser Verse, die mich als junger Christ so richtig umgehauen und motiviert haben. Ich habe das ja letztes Jahr schon ein bisschen zur Sobs erzählt, dass ich, als ich frisch Christ geworden bin, irgendwie gedacht habe, ich muss es besonders gut und heilig lesen und besonders viel Bibel lesen, und bin radikal an diesem Anspruch gescheitert. Also es ist wirklich so richtig radikal. Und als ich dann verstanden habe, das Leben mit Jesus damit zu, also dass das Christsein damit zu tun hat, dass ich in der Gemeinschaft mit dem Mensch gewordenen Gott Jesus leben darf, das hat in mir ganz, ganz viel verändert. Gott ist treu. Ja, man schaut sein Leben an und merkt, hey, ganz oft ist es gar nicht so heilig, wie es sein sollte. Aber dieser treue Gott, der beruft uns in Gemeinschaft. Und wisst ihr, diese Gemeinschaft mit Jesus Christus, das ist genau das, was wir alle für unser Leben brauchen. Dieser Eintritt in die Gemeinschaft mit Jesus Christus durch Glauben ist das Entscheidende, was unser Leben hier auf dieser Erde verändert. Es ist genau das, was wir brauchen, um ganz Mensch zu sein, indem wir Kontakt haben mit dem lebendigen Gott. Und wisst ihr, wir werden jetzt gleich eine Zeit haben, weil der Text dann einen inhaltlichen Bruch macht, deswegen machen wir da jetzt mal kurz dann zwei Lieder. Und ich bitte euch, dass ihr darüber nachdenkt, dass Jesus mit euch eine Beziehung führen will. Ich bitte euch, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Wie schaut die Beziehung aus? Wie seid ihr hier zu SOPS gekommen? Ist diese Gemeinschaft gerade auf Gegenseitigkeit beruhend oder zieht und zerrt Jesus die ganze Zeit an dir und du willst eigentlich gar nicht praktisch mit deinem Leben, mit ihm irgendwas zu tun haben? Hast du vielleicht die ganze Zeit irgendwie mit Sünde zu kämpfen und es ist dir vielleicht so mittlerweile irgendwie egal geworden? Bist du vielleicht jemand geworden, der sogar manchmal innerlich ein klein wenig zweifelt an diesem Gott, an diesem treuen Gott? Und es ist so entscheidend, ne, dass wir in unserem Leben diese Grundsatzentscheidung treffen, dass wir Jesus folgen werden wollen, indem wir eine Gemeinschaft mit ihm leben. So, ne, Gottes Treue, das ist ein Bundesbegriff und Gemeinschaft ist auch ein Bundesbegriff. Jesus hält, was er verspricht und er steht mit seinen Armen da und wünscht sich, dass du all in für ihn gehst. Er wünscht sich, dass du und ich, dass wir wirklich ganze Sache machen und eine enge Beziehung mit ihm leben. Wisst ihr, als ich mit meiner Frau mich verheiratet habe, also als wir auf dem Standesamt waren, war das gleichbedeutend mit der Aussage, dass alle anderen Frauen dieser Erde für mich jetzt uninteressant sind, sondern nur noch Judika Leupold. Und genauso ist es irgendwie auch, wenn ich mit Jesus unterwegs bin. Wenn ich in die Gemeinschaft mit Jesus einsteige, wenn wir einen Bund miteinander eingehen, hey, dann bedeutet das, dass alles andere, was diese Welt hat, an Geld, an Vergnügen, an Urlaub, an was auch immer, irgendwie keine Bedeutung mehr hat. Es spielt für mich keine Rolle mehr. Es sollte eigentlich nicht mehr an mir ziehen, weil ich mit Jesus leben darf. Das andere wird uninteressant wegen diesem herrlichen Gott. Und ich weiß, unser Zustand ist vielleicht manchmal ein bisschen anders. Und deshalb bitte ich dich, dass wir jetzt da ein bisschen drüber nachdenken. Ich habe ein paar Reflexionsfragen mitgebracht. Die Band kann ja schon mal nach vorne kommen. Hallo Katze. Lebe ich meine Berufung zur Heiligkeit aus diesem Text schon heraus? Bin ich bereit, für schwierige Menschen in meiner Gemeinde zu danken? Was bedeutet für mich Gemeinschaft mit Jesus? Ist sie Realität oder nur Begriff? Bin ich bereit, all in auf Jesus zu setzen? Gibt es sündige Gemeinschaften außerhalb des Bundes mit Jesus? Hey, ich bitte dich, das, was jetzt schon in der Predigt kam, etwas zu reflektieren und dann entweder aus voller Kehle mitzusingen oder einfach mal so ein bisschen gedanklich einfach mal mit Jesus ins Gespräch zu gehen.
Das war's für heute. Noch mehr Vorträge zum 1. Korintherbrief findest du auf www.frogwords.de. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.